Willkommen zur Premiere des Mobexo-Cast. Und gleich zu Anfang mit einer Doppel-Episode. Es geht um den neuen Elektro-Van von Mercedes, den EQV. Und wie es ist, mit einem Elektroauto auf längeren Strecken zu reisen. Mobexo-Cast. Hallo alle zusammen. Willkommen zum Mobexo-Cast, dem Podcast zum Thema Mobilität. Mein Name ist Jamiro und ich spreche mit Gästen fortan über alles, was uns jetzt und in Zukunft von A nach B bringt. In den ersten beiden Episoden erzählt Dennis Potlech, Geschäftsführer von Mobexo, über seine Reise nach Schweden mit dem EQV, dem ersten Elektrovan von Mercedes. Und wenn ihr informiert bleiben wollt in Sachen Elektroautos, sucht einfach bei Google nach Mobexo und Elektroauto und ihr findet spannende Beiträge dazu aus unserem Blog. Aber jetzt erst einmal Reisen mit dem EQV von Mercedes. Heute spreche ich mit Dennis Potlech. Ich spreche mit Dennis, dem Geschäftsführer von Mobexo, über seine Reise nach Schweden mit dem neuen Elektrovan von Mercedes, nämlich dem EQV. Den habt ihr gemietet, beziehungsweise den hat dein Bruder Thorsten gemietet, richtig?
Genau. Thorsten kriegt im Sommer nochmal einen Diesel, eine V-Klasse Diesel, und momentan hat die ein bisschen Lieferzeit und deshalb fahren wir momentan die Elektroversion der V-Klasse, den EQV, und haben damit mal unsere Erfahrung sammeln können.
Sehr gut, und du hast den abgeholt von Thorsten und du wohnst ja in der Bochumer Innenstadt, ne? Wie war das so? Erstmal grundsätzlich mit dem erstmal einsteigen und dann fahren mit diesem EQV.
Also das ist schon ganz cool. Also er sieht innen drin ja auch aus wie ein normales Auto. Er sieht draußen aus wie ein normales Auto. Also da musst du dich nicht umgewöhnen. Der Schlüssel ist genauso wie bei einem Verbrenner. Aber wenn man dann so die Zündung rumdreht, und so, ist ja eigentlich gar keine Zündung, aber man dreht wie bei einem normalen Auto die Zündung an, dann steht da ready. Und dann kannst du losfahren. Und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn du den Rückwärtsgang einlegst, aus der Parklücke rausfährst und es ist kein Motorengeräusch da, es ist alles ganz leise und du tippst das Gaspedal an und das Auto bewegt sich. Und das ist schon so ein bisschen, im ersten Moment fast ein bisschen spooky, aber auch total schön, weil es einfach so leise ist. Du kannst dich voll konzentrieren auf das, was um dich herum los ist, weil das ist ja auch ein Riesenauto. Du musst die Kameras nutzen, vorne und hinten, damit du nicht irgendwo vorfährst. Beim Außen einparken. Und ja, und dann kann es ja schon losgehen. Also dann summt das Auto so vor sich hin. Und du nimmst auch deine ganze Umgebung wahr, weil einfach dieses typische Verbrennergeräusch, dieses Dieselrattern, auch sei es noch so leise, es ist bei dem Auto nicht da.
Mhm. Und dann bist du in der Bochumer Innenstadt angekommen, musstest erstmal einen Parkplatz finden. Also du hast jetzt erstmal wahrscheinlich nicht direkt irgendwie eine Ladesäule gesucht, sondern hast direkt geparkt, oder?
Ja, also das ist, ich wohne ja direkt so am Schauspielhaus in Bochum und hier ist auch zu Corona-Zeiten immer viel los. Und Parkplätze sind generell ein Problem. Und mit dem großen Auto ist es natürlich ein bisschen schwieriger und wir mussten ja auch noch alles so für die Reise vorbereiten, einladen. Also dann habe ich mir vor der Haustür, habe ich Glück gehabt, da konnte ich dann parken. Und ja, aber egal, ob es jetzt ein Verbrenner oder ein Elektroauto ist, in der Größenordnung, das passt einfach nicht in die Innenstadt.
Okay. Wann musstest du das erste Mal laden dann? Also ich schätze mal, du hast geladen, bevor ihr diese Reise nach Schweden angetreten seid, ne?
Genau, wir hatten das Auto ein paar Tage eher. Ich bin damit auch dann nochmal so mit hier und da mit dem Hund nochmal zum Spazieren gefahren, einkaufen gefahren. Und wir wollten dann, bevor es dann tatsächlich losgeht, natürlich mit einem vollen Tank losfahren. Das ist ja so der Klassiker. Wenn es in die Urlaubsreise geht, dann kontrollierst du nochmal die Luft am Auto, dann machst du das Auto nochmal sauber und es wird auch, man startet natürlich voll getankt. Das ist so. Und das haben wir auch versucht. Und dann habe ich festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Weil natürlich, wenn du keinen privaten Parkplatz hast, in der Stadt wohnst, wir wohnen in der ersten Etage, dann hast du auch keine Möglichkeit, eine private Wallbox anzubringen. Du kannst ja nicht mit dem Ladekabel über den Bürgersteig ans Auto gehen, das ist nicht möglich. Und insofern mussten wir das Auto tatsächlich vorher an einer öffentlichen Ladestation aufladen.
An welcher Ladestation habt ihr das dann aufgeladen am Ende?
Also es gibt, muss man sich ja auch mit beschäftigen, Es gibt mehrere Möglichkeiten hier in der Bochumer Innenstadt. Also erstmal habe ich probiert, das über das Mercedes eigene Navi herauszufinden. Da stehen Ladestationen jede Menge drin, aber leider Gottes zeigt ja dir nicht an, wie schnell die Ladestationen sind. Also ob das jetzt eine langsame Station ist oder eine Superschnelllader ist, das steht da irgendwie nicht drin. Und wenn du so anfängst, dann willst du natürlich sofort immer den super mega Hammer Schnelllader haben. Den gab es aber im Umkreis nicht. Und dann wusste ich ich kenne ja meine Nachbarschaft, dass wir hier gar nicht weit weg, also praktisch eine Straße weiter, eine Ladestation der Stadtwerke haben. Und dann bin ich dann hin und habe mir das mal angeguckt, vorher im Internet ein bisschen informiert. Und dann beginnt eigentlich so das ganze Drama, was ich so auf der ganzen Reise erlebt habe, dass es nicht so einfach ist, vernünftig einfach, auch wenn die Ladestationen da sind, dran zu gehen. Du brauchst also für diese Stadtwerke-Säule, brauchst du entweder von den Stadtwerken eine Ladekarte. Die sind für Stadtwerke-Kunden gratis. Wenn du das als Nicht-Stadtwerke-Kunde, also ich kriege meinen Strom nicht von den Stadtwerken hier zu Hause, dann zahlst du dafür 5 € im Monat dafür, dass du bei den Stadtwerken dann laden kannst. Das ist, finde ich, erstmal eine ziemlich unglückliche Geschichte. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Lade-Apps zu beschäftigen, hab schließlich dann eine von ENBW heruntergeladen und da war die Ladesäule dann auch drin. Und aber bis ich das rausgefunden hatte, bis ich mal so die Blogs zum Thema Ladeinfrastruktur und Ladekarten und Ladeanbieter durch hatte, dauerte es ein bisschen. Wir haben bei Mobexo zusätzlich jetzt für unsere Kunden daraufhin sozusagen nach diesem Erlebnis auch uns dann für eine ganz andere Lösung entschieden. Also unsere Kunden kriegen von Aral die Fuel and Charge Karte.
Ja.
Und da kannst du an Tausenden von Säulen in ganz Europa dann laden, damit du genau dieses Drama nicht hattest. Aber ich musste das erstmal jetzt bei der Reise leidlich in Erfahrung bringen, wie das genau funktioniert. Und wir hatten damit echt ein Thema. Ja, letzten Endes gibt es bei uns hier im Ehrenfeld noch eine weitere Ladesäule und das hat dann letzten Endes ganz gut funktioniert. Und zwar von der GLS Bank. Die haben sich ja so auf die Fahne geschrieben, dass sie so ganz nachhaltiges Banking machen und dann gehört auch dazu, dass die Ladesäulen, die vor der Tür stehen haben, also ein paar Straßen weiter, dass die eben öffentlich anbieten. Das ist ganz gut und man kann da, und das finde ich eine coole Idee eigentlich für jemanden, der schnell mal eben laden möchte, du kannst da mit deiner EC-Karte die Säule aktivieren, gibst deinen PIN ein, wie im Supermarkt, und dann wird der Strombetrag abgebucht. Und damit habe ich, das war tatsächlich meine erste Ladung. Ich bin mit dem Hund im Auto, bin ich dahin, habe das Auto angeschlossen, habe meine EC-Karte reingeschrieben, bin am Rückweg noch eine Runde spazieren gegangen, habe das Auto dann irgendwie ein paar Stunden da stehen lassen und dann irgendwann, es war dann schon dunkel, habe ich es nachts wieder abgeholt.
Okay.
Und es war sogar relativ günstig. Das war eigentlich die günstigste Ladung, die ich bisher hatte. Die unkomplizierteste Ladung, die ich bisher hatte, war bei der GLS Bank in Bochum mit 27 Cent die Kilowattstunde abgerechnet über deine EC-Karte.
Okay. Also das heißt, das waren die beiden Ladepunkte in deiner Umgebung, die du auch dann frequentiert hast.
Genau, das waren die Ladepunkte in meiner Umgebung.
Dann habt ihr euch aufgemacht nach Schweden. Gesamtstrecke, wie viele Kilometer? Von wie vielen Kilometern reden wir da?
Also es sind, wenn man es komplett mit dem Auto fahren würde, sind es bis zu unserem Ferienhaus rund 1200. Mhm. Das Ferienhaus ist so ein bisschen nördlich von Göteborg am Vänernsee. Wir fahren aber in der Regel immer mit der Fähre. Also wir fahren dann nach Lübeck, Travemünde, setzen dann über Nacht über nach Malmö und fahren dann nochmal so knapp 500 Kilometer zum Ferienhaus. Und das sind ja so bis nach Travemünde sind es nochmal so 400, 450 Kilometer von Bochum aus.
Okay, alles klar. Wann seid ihr losgefahren?
Also wir sind tatsächlich an einem Donnerstag sind wir morgens los. Wir haben ja Nachwuchs bekommen. Also ich bin zum ersten Mal Vater geworden. Mhm. Wir hatten also ein 2 Monate altes Neugeborenes dabei, unseren Sohn. Und wir wussten schon, okay, das wird ein bisschen länger dauern, deshalb haben wir uns entsprechend irgendwie vormittags sind wir hier los. Und wir mussten auf der Fähre um 2 Uhr nachts sein. Und es ist ein bisschen länger dauert, das war uns irgendwie klar. Und, dann sind wir so irgendwie späten Vormittag sind wir losgerollt. Also wir hatten abends vorher gepackt Und dann sind wir, ich weiß es gar nicht mehr, gegen 11, meine ich, sind wir losgefahren.
Also ihr habt euch einen ganzen Tag Zeit gegeben quasi. Ja. Also reden wir von 2 Uhr, reden wir 2 Uhr mittags die Fähre? Oder?
Nee, die Schwedenfähren fahren meist nachts los.
Ich verstehe, alles klar, ja. Gut.
Damit das du heißt, am nächsten Morgen weiter starten kannst.
Also das heißt, ihr habt euch einen ganzen Tag Zeit gegeben, um bis zur Fähre zu kommen. Das ist natürlich gut. Ja. Was war die erste Etappe? Also was war die erste Etappe bis zum ersten Ladevorgang?
Also wir haben ja nachts dann nochmal vollgeladen, also Ladeerlebnis bei der GLS Bank, das war tatsächlich ein paar Tage vorher, bevor wir gestartet sind, damit wir es auch nochmal voll hatten. Und dann in der Nacht, bevor wir losgefahren sind, habe ich dann nochmal diese, über die weitere App, die ich dann installiert hatte, die konnte ich dann starten, den Ladevorgang auch bei den Stadtwerken hier in Bochum und konnte dann auch das Auto laden. Und ich habe das Auto, ich glaube, um 20 oder 21 Uhr nochmal an die Steckdose gestellt, an die öffentliche. Mhm. Dann, und das Auto zeigt dir dann an, wie lange der Ladevorgang dauert. Und die beiden Säulen, die wir hier in der Innenstadt haben, das sind nicht die allerschnellsten, das sind 11 kW Säulen. Und der hat dann also gesagt, um 1 Uhr nachts wäre das Auto voll. Mhm. Und dann dachte ich mir, also ja, 1 Uhr nachts, das ist natürlich doof, weil da will ich ja schlafen und da möchte ich ja nicht unbedingt um mein Auto kümmern.
Speziell, wenn du am nächsten Tag Kilometer machst.
Ne? Genau. Und dann habe ich es einfach stehen lassen. Also es war dann voll um 1 Uhr nachts und ich bin dann morgens um 7 Uhr, habe ich das Auto abgeholt. Das sind wirklich nur ein paar Schritte hier von unserer Wohnung darüber zur Ladesäule. Und dann wurde ich überrascht. Man muss sich ja mit diesen ganzen Tarifstrukturen, dieser Ladeinfrastrukturanbieter auch erstmal zurechtfinden. Und die berechnen also eine Blockiergebühr, wenn du das Auto länger als nötig an der Ladesäule lässt. Und auch nachts, obwohl nicht ganz so viel los ist, ich habe also nochmal 12 Euro extra bezahlt zu den Kilowattstunden, die ich abgerufen habe, für das Blockieren der Säule.
Ist das auch der Terminus? Nennen die das selbst Blockiergebühr?
Das habe ich nicht erfunden. Also das ist tatsächlich so. Das steht auf deiner Abrechnung auf drauf, dass du so und so viele Kilowattstunden für so und so viel Cent abgerufen hast und plus die Blockiergebühr von 12 Euro. Damit ging das Ganze los.
Da wäre es doch schlauer, wenn die Betreiber zumindest da Parkgebühr nach Ladevorgang oder sowas, das wäre ja irgendwie klingt das freundlicher statt Blockiergebühr. Aber Blockiergebühr verhindert vielleicht dann auch irgendwie, dass die Leute das dann stehen lassen. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. In der Nacht davor inklusive Blockiergebühr voll aufgeladen. Wann musstet ihr das erste Mal stoppen, um zu laden, nachdem ihr losgefahren seid?
Also das war auch so eine Sache, wenn du so ein Elektroauto das erste Mal besteigst und losdüst, dann hast du überhaupt kein Gefühl dafür, wie weit kommst du mit dem Tank. Mhm. Wenn du mit einem Benziner unterwegs bist, dann hast du ja irgendwie so den Eindruck, okay, ich habe jetzt voll getankt und jetzt komme ich irgendwie 500 Kilometer damit. Und bei deinem eigenen Auto, das du gut kennst, irgendwie die Reserveleuchte angeht, dann weißt du genau, okay, ich kann jetzt noch 50 Kilometer fahren und weißt du irgendwie das einzuschätzen. Aber das war für uns total schwer. Vollgeladen stand auf der Anzeige des Bordcomputers rund 300 Kilometer. Mhm. Und ist das jetzt richtig? Ist es nicht richtig? Wie schnell geht das jetzt? Und als wir das erste Mal auf die Autobahn aufgefahren sind, so Richtung Münster, da ging mir wirklich habe ich wirklich Bange gehabt, dass das stimmt, weil rapide sank plötzlich die Reichweite. Also wir sind gefahren, irgendwie 10 Kilometer gefahren, aber der Bordcomputer zeigte plötzlich nicht mehr 300 Kilometer an, sondern nur noch, ich sag mal, 250. Also es ging irgendwie rapide nach unten.
Okay.
Und dann dachte ich mir, aber kommen wir überhaupt bis Münster? Wenn das jetzt so weitergeht, kommen wir überhaupt da und dahin? Und wir hatten uns überlegt, den ersten Stopp bei Bremen zu machen.
Ja.
Das wären eigentlich so knapp über 200 Kilometer, meine ich, gewesen. Mhm. 220. Und weil dort war eine, hatten wir uns dann im Vorfeld eine Schnellladestation rausgesucht, die wirklich mit richtig Kilowatt das Auto hätte innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde beladen können.
Okay.
Und das war unser erster Stopp. Aber wir hatten schon Angst, kommen wir da überhaupt an?
Seid ihr da angekommen?
Ja, da sind wir sogar sehr gut angekommen. Die erste Etappe lief ganz hervorragend. es hat sich herausgestellt, dass das, dass diese erste Angst, dass die eigentlich völlig unbegründet war.
Okay.
Das Auto musste sich wahrscheinlich nach ganz viel Stadtverkehr und Kurzstrecke erstmal dran gewöhnen, dass der Verbrauch anders berechnet wird, weil du brauchst natürlich auf der Autobahn, wenn du, wir sind immer so um die 120 gefahren, würde ich sagen, 110, 120, bleibt mal ein bisschen schneller, Tempomat rein. Mhm. Da, also wir sind nicht gerast, weil wir auch den Akku schonen wollten.
Klar.
Und das stellte sich heraus, dass dann die Reichweite tatsächlich wieder auf die ursprünglich kalkulierten knapp 280, 300 Kilometer hochging. Mhm. Und diese ganze Anzeige in dem Auto erwies sich unterm Strich als sehr, sehr zuverlässig. Und du kriegst tatsächlich so ein bisschen wie bei Super Mario, ja, wenn du da irgendwie durch ein paar Bausteine dir abholst, du kriegst so der Bordcomputer hat so eine Art Gamification da drin. Und du kriegst der sozusagen Punkte gut geschrieben, du kriegst Kilometer gut geschrieben. Er zeigt dir also an, durch deine Fahrweise hast du jetzt irgendwie 30 Kilometer mehr, als ich ursprünglich berechnet hatte. Das zeigt er dir also auch ganz gut an.
Also das kriegst du dann so auf dem Display, steht dann quasi zwischendurch quasi so ein gut gemacht.
Ja, genau. Bing, 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 bing.
mit Sound?
Nein, leider nicht.
Also das heißt, ihr seid bis zur Ladesäule in Bremen gekommen.
Ja.
Und was für eine Ladesäule war das? Und war das dann so? Hat das dann nur eine halbe Stunde gedauert? Oder?
Ja, also in Bremen angekommen, das war also so ein Autohof. Wir mussten von der Autobahn runter. Wir hatten uns da an einem Autohof ausgesucht. Das war eine Shell-Tankstelle. Und wir haben dann die Ladesäule war in der Zeit kurz blockiert. Da stand jemand mit einem Audi, der geladen hat. Und dann kamen wir da mit dem Mercedes angerollt und Elektroautofahrer kommen auch schnell ins Gespräch. Dieser Typ, der geladen hat, das war ein Überzeugungstäter, der hatte so einen e-tron, Dienstwagenfahrer und er sagte, er zieht das jetzt komplett durch, er hat also voll elektrisch, kein Hybrid und er konnte auch während seiner Dienstfahrten, nutzt das Auto gut und er sagte, Elektrofahren wäre entschleunigend. Und haben ein bisschen gequatscht, dann war sein Auto aufgeladen, wir sind mit dem Mercedes sind wir an die Säule rangerollt und dann war ja immer so, also nach diesen beiden Erlebnissen in Bochum hast du ja immer so, also das ist so mein Erlebnis, funktioniert die Technik vor Ort an der Säule und kann ich mit meiner Ladekarte oder mit meiner App, kann ich das Ding starten? Und das hat in Bremen tatsächlich alles ganz hervorragend funktioniert. Da stand von Shell eine ganz moderne, ich glaube sogar irgendwie 175 kW Ladestation. Mhm. Dieses Auto, der Mercedes hat so einen Typ 2 Stecker, das ist also diese Steckerformat, dieser CCS Stecker, der war intakt, ich konnte es wunderbar verbinden sofort und habe über die App die Ladesäule gestartet. Ja, die Shell nennt das glaube ich Hypercharger.
Okay.
Also die haben mindestens genauso gute Namen wie der Supercharger von Tesla, ja, vielleicht hat man sich da wohl kreativ was abgeguckt hat, ich weiß es nicht. Aber jetzt dieser Hypercharger hat tatsächlich das Auto, glaube ich, wir waren ja auch nicht ganz leer. Da muss man auch dazu sagen, ich glaube, wir hatten hinterher tatsächlich noch eine Restreichweite von irgendwie 80 Kilometer.
Ja.
Und der Ladevorgang war im Grunde nach 35 Minuten beendet.
Cool.
Ja.
Weil du jetzt ganz kurz die Stecker erwähnt hast, gab es irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt Stecker-Inkompatibilität? Dass du den Stecker 2 nicht nutzen konntest?
Nee, das war auch nicht der Fall. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass so ein junger Familienvater, der macht sich plötzlich Gedanken über Dinge, für die er sich früher keine Gedanken gemacht hat. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, ob jetzt, also das Auto wird mit einem Ladekabel geliefert. Und dieses Ladekabel, das passt dann an diese Säulen, die wir hier in Bochum hatten, ganz hervorragend. Das sind diese langsameren Ladestationen mit 11 und 22 kW, damit, da nimmst du dein eigenes Kabel für diese herkömmlichen Ladungen. Wenn du diese Schnelllader gehen möchtest, dann, das wusste ich echt nicht, es war mir nicht sicher, ob die ein Kabel dran haben. Ja, und ich war mir jetzt nicht sicher, und da habe ich auch nachgegoogelt und ein bisschen YouTube gemacht, um mich da zu informieren, und hinterher war es klar, also diese Schnelllader haben die Stecker immer dran, da brauchst du nichts mitbringen, da rollst du hin und dann ist gut, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, und das hat mich tatsächlich etwas verunsichert, und hat alles gut funktioniert, also es gab nie eine Steckerproblematik, die Stecker waren, wenn die funktionieren, also es gibt ja Stecker, die sind kaputt oder sind beschädigt oder wurden absichtlich kaputt gemacht, aber die Stecker, die wir hatten, das war kein Thema, also die haben alle funktioniert.
Und seid ihr dann mit der Ladung, also nach den 35 Minuten von Bremen aus, seid ihr dann bis zur Fähre gekommen oder musstet ihr zwischendurch nochmal laden?
Nee, wir sind tatsächlich da bis zur Fähre gekommen. Und der Stopp, also diese 35 Minuten, das war also echt astrein, super. Wir sind dann, wir mussten das Kind dann, das musste gestillt werden, wir mussten wickeln. Also der Vorgang hat deutlich länger gedauert als das Laden. Wir konnten mit dem Hund auch noch eine Runde machen, haben dann noch ein kleines Päuschen gemacht und sind dann weitergefahren. Und wie gesagt, wir haben auch den Akku nie komplett leer gefahren. Das war 80, 90 Kilometer Restreichweite. Würde ich heute auch anders machen. Also ich glaube, du kannst es strapazieren, du kannst ihn runterfahren bis auf, weiß nicht, 10, 15 Kilometer. Kein Problem, geht einwandfrei. War mir zu dem Zeitpunkt etwas zu unsicher. Deshalb war immer diese Vorstellung, du musst unbedingt einen vollen Tank haben. Mit der Vorstellung sind wir dann weitergefahren. Und wir sind mit der nächsten Ladung tatsächlich bis Lübeck gekommen, ja.
Also also das heißt, du hast jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie, oder ihr habt zu keinem Zeitpunkt irgendwie bemerkt, dass der Wagen von sich aus mal sagt, ihr müsst jetzt mal tanken oder sowas.
Nee, der meldet sich, das haben wir später auf der Rückreise, da sind wir ein bisschen mutiger geworden, der meldet sich bei 50 Kilometern. 50 Kilometer sagt er, wie beim Verbrenner auch, Achtung, du fährst jetzt auf Reserve. Und das gibt es auch bei dem Auto, aber noch nicht bei 80, 90 Kilometern. Ja. Ab das 50 heißt, Kilometer würde es angehen. Diese Situation hatten wir auf der Hinreise zu keinem Zeitpunkt.
Wenn der sich dann meldet, zeigt der dann, weil du ja auch gesagt hast, dass die Navi auch Ladestationen anzeigt, zeigt der die dann die nächste Ladestation an? Also wenn du da, ich meine, ja. Ihr habt ja dann quasi in die Navi auch dann auf der Rückreise euren Wohnort eingegeben, eure Adresse, und sodass. Also plant der das dann mit ein?
Ja, das würde er schon tun. Du musst bei Mercedes für eine vernünftige Routenplanung an der Stelle mit einem Zip und Zap, soll es über die Mercedes Me App, soll es da noch eine Verbindung zum Auto geben. Die habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht installiert. Wir haben uns auf den Bordcomputer verlassen und vor allen Dingen aber auch auf die Apps. Also ich habe auch das Auto, die Strecke, die fahren wir irgendwie dreimal im Jahr. Ich mache da eigentlich kein Navi an, sondern ich fahre einfach los. Und wenn, dann nutzen wir dann auch gerne Google Maps und weniger das Navi, was im Auto eingebaut ist. Und die Mercedes-App war jetzt, du musstest dich da registrieren, das war mir alles ein bisschen zu aufwendig. Also ich dachte mir, wenn ich jetzt ein Auto nur für 4 Wochen habe, dann mache ich ja jetzt nicht so ein riesen Theater damit. Und über den Bordcomputer waren die Datenqualität in dem Navi jetzt auch nicht so super, dass ich sehen konnte, wie viel kW diese Ladesäulen haben. Also der zeigt dir wirklich alle Ladesäulen an. Aber du weißt nicht, ob du jetzt in 35 Minuten geladen hast oder ob das jetzt ein 8-Stunden-Programm wird. Und insofern finde ich die Daten im Navi an sich nicht besonders hilfreich. Ansonsten, so ist die Idee vom System auch, dass du die Tourenplanung vollständig mit der App und mit dem Auto machen kannst von Mercedes. Aber ich glaube, also aus meiner Sicht funktioniert das noch nicht so rund.
Das war der erste Teil zum Reisen mit dem Elektrovan EQV von Mercedes. Der zweite Teil ist bereits online, hört also gerne weiter und abonniert unseren Podcast. Weitere Infos zum Mercedes EQV findet ihr auf unserem Blog. Googelt einfach Mobexo und EQV. Mein Name ist Jamiro und bis zum nächsten Mal, bleibt mobil. Mobexo Podcast.